Geschwister, liebe Freunde und Gäste, auch ich möchte euch grüßen mit der Jahreslosung. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Diese Losung, sie gilt für mich persönlich in gewisser Weise schon seit dem 13. September 2025. Das war der Tag meiner Aufnahme ins Noviziat. Ich bin, wie gesagt, Bruder Christian, lebe seit ungefähr 2 Monaten jetzt hier auch im Brüderhaus. Und tatsächlich, Bertram hat es angedeutet, war in den letzten Wochen ziemlich vieles neu für mich. Das gemeinsame Leben hier, ich kannte es bisher nur von Besuchen, jetzt so richtig in die Vollen gegangen. Und dieser Vers, diese Zusage Gottes, siehe, ich mache alles neu, ohne zu wissen, dass das die Jahreslosung für dieses Jahr ist, weil sie mir das ganze letztes Jahr eigentlich schon ein Begleiter und Mutmacher. Jesus wird dermal einst alles neu machen, aber sein Reich, es fängt jetzt schon an. Und es blüht jetzt schon auf und es gilt auch jedem von uns. Er macht alles neu. Ja, ich darf Zeugnis geben am Tag der Namensgebung Jesu, eine persönliche Annäherung an Jesus Christus. Und ich möchte das in 4 kurzen Punkten machen. Sie lauten: Jesus der Unbekannte, Jesus der Persönliche, Jesus das Sakrament und Jesus der Bruder. Punkt 1, Jesus der Unbekannte. Ich springe zurück in das Jahr 1995. Ich saß als 14-Jähriger vor dem Fernsehapparat und schaute die Comedy-Show RTL Samstagnacht. Auftritt von Oliver Dietrich und Wigald Boning alias Die Doven. Sie haben ein Jesuslied gedichtet und es in dieser Comedy-Show zum Besten gegeben. Zitat: Jesus war ein guter Mann, der hatte einen Umhang an. Jesus war ein flotter Typ, den hatten alle Leute lieb. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Ich weiß nicht, wer damals das mitverfolgt hat oder vielleicht noch im Ohr hat. Oder vielleicht seid ihr nicht so die Oliver Dietrich und Wigald Boning Fans. Die Doofen, wie sie sich nannten, sie brachten mein damaliges Jesusbild als Teenager ziemlich gut auf den Punkt. Ich war zwar auf einer katholischen Grundschule gewesen und also evangelisch getauft und eigentlich zu dem Zeitpunkt auch recht frisch konfirmiert, aber Jesus war für mich eigentlich ein Unbekannter. Irgendwie ein komischer Kauz mit Umhang und Latschen, vielleicht auch nett und ja, vielleicht auch ein Vorbild in Sachen Fair Play. Doch mehr eigentlich nicht. Zugleich erinnere ich mich an das riesige Kreuz in unserer evangelischen Stadtkirche. Es hing da dominierend und eigentlich viel zu groß für diesen Kirchenraum. Aber so richtig erklären, warum dieses Kreuz da hängt, das konnte mir oder hat mir zumindest niemand so, dass ich es verstehen konnte. Der evangelische Pfarrer hat den Konfi-Unterricht, ich denke, sehr liebevoll gestaltet, aber er hat leider wenig Bibel mit uns gelesen. Es ging im Konfi-Unterricht um Themen wie Streit mit den Eltern, Gewalt an Schulen oder Drogenkonsum. Und als ich nach der Konfirmation diese schöne Kirche mit dem großen Kreuz ein letztes Mal vorerst für mehrere Jahre verließ, da blieb Jesus für mich ein Unbekannter. Zweitens, Jesus der Persönliche. Einige Jahre später. Ich war inzwischen 17 Jahre alt und wurde in den Jugendkreis einer freien evangelischen Gemeinde eingeladen. In meiner Heimatstadt, ich muss dazu sagen, eine Kleinstadt im Rheinland. Die konfessionelle Landschaft war damals wie folgt geprägt. Es gab 16 katholische Pfarrkirchen, 4 evangelische Kirchengemeinden und eine Freikirche. Und evangelische, so habe ich es von den Nachbarn am Gartenzaun vermittelt bekommen, evangelische, die sind irgendwie komisch. Wie komisch müssen diese freien Evangelischen eigentlich sein? Das hatte ein ganz klares Sektenimage. Meine Skepsis war riesig und ich wusste nicht, ob ich diese Einladung in den Jugendkreis, also in diese Hinterhofgemeinde, überhaupt folgen sollte. Aber die Einladung, sie war freundlich, sie war sehr authentisch und herzlich. Und ich fasste mir ein Herz und ließ mich einladen. Was ich dort in dieser Runde von Teenagern und jungen Mitarbeitern hörte, das war für mich unerhört, völlig neu. Und ich reagierte mit einer Mischung aus irgendwie Begeisterung und andererseits Entsetzen. Es kam mir alles ein wenig spanisch vor und ich wollte prüfen, ob das, was die Leute dort über Gott und über Jesus erzählten, wirklich stimmte. Und wie kann man das besser überprüfen als in der Bibel? Da kam es gelegen, dass mir ein neues Testament geschenkt wurde. Ein neues Testament in einer modernen Sprache. Und nach vielen Jahren habe ich es jetzt bei meinem Umzug hier nach Gnadenthal im November wiederentdeckt. Ich habe es einmal mitgebracht. Das lebendige Buch. Eine Sonderausgabe der Hoffnung für alle. Ich habe vorhin in der Predigtvorbereitung nochmal nachgeschlagen, was ich damals alles so unterstrichen habe, denn ich habe angefangen zu lesen mit dem Matthäusevangelium und während dieses Lesens bekam ich ein immer vollständigeres oder ein immer besseres Bild von Jesus, wer er war, was er sagte, was seine Mission auf der Erde bedeutete. Gleich wie bei einem Puzzle, bei dem ich schon einige Teilstücke aus der Vergangenheit kannte, das, was mir mitgegeben wurde im Religionsunterricht an der katholischen Schule, im Konfi-Unterricht, einige Teile kannte ich ja schon. Aber beim Lesen des Neuen Testaments, ich deckte immer mehrere Puzzlestücke auf und auf einmal war da ein ganzes Bild. Und ich verstand. Ich markierte Stellen vor allen Dingen in der Bergpredigt, denn ich war sehr erstaunt, wie gut Jesus die Menschen seiner Zeit und ihre Herzen kannte. Und ich entdeckte, dass sich die Menschen von damals gar nicht so sehr mit den Menschen meiner Zeit unterschieden. Da steht zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 1, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Und das sprach sehr in meine Situation an der Schule, in der Lästern an der Tagesordnung war, und ein riesiges Ding, schlecht über andere zu reden. Aber Jesus sagt hier, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Schließlich kam ich zu Kapitel 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Luther-Übersetzung. Das las ich und ich las auch so ein Gebet, was man sprechen konnte, was hier am Ende drin steht. Ich habe es lange Zeit nicht beten können, dieses Gebet. Aber nach längerem Ringen habe ich mich entschlossen, dieses Gebet zu sprechen. Eine Einladung oder ein Commitment, könnte man vielleicht sagen, Jesus zu vertrauen. Ich erkannte ihn als den lebendigen Gott, der auch ganz persönlich für mich da ist und mich in meiner Situation sieht. Ich lernte die Liebe Gottes kennen, die mich erfüllte und ja, irgendwie auch immer mehr veränderte. Meine Mutter sagte vor einigen Jahren einmal rückblickend auf diese Zeit, dass die vielen teils heftigen Konflikte zwischen mir als Teenager und ihr als meiner Mutter in dieser Zeit deutlich weniger wurden oder zumindest deutlich milder verliefen. Drittens, Jesus, das Sakrament. Später las ich auch das Johannesevangelium, zum Beispiel Kapitel 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder Kapitel 14, Vers 6, was wir eben in der Lesung gehört haben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Mit der Zeit entdeckte ich immer mehr Facetten an Jesus und verstand, dass es viel zu kurz gegriffen wäre, Jesus nur als ein Vorbild zu betrachten, ein Vorbild für gutes und menschenfreundliches Leben. Ich lernte die Bedeutung seiner Hingabe am Kreuz zu fassen und seinen stellvertretenden Sühnetod und die Bedeutung, was es damit auf sich hatte. Während des Studiums hatte ich Gelegenheit, ein Jahr in Bristol zu studieren, wo ich in Kontakt kam mit John Stott, dem großen anglikanischen Theologen. Mit seinem Buch The Cross of Christ, was ich gelesen habe, was mich sehr geprägt hat. John Stott beschreibt, wie ich es bei eigentlich keinem anderen gelesen habe, was genau es mit dem Kreuz auf sich hat und warum Jesus sterben musste. Er beschrieb, dass das Opfer Jesu ein Sakrament ist, ein Heilsmittel. Darüber streiten sich Theologen bis heute. Und ja, dieser Sühnetod wird irgendwie immer wieder auch in Frage gestellt. Für mich persönlich aber erkannte ich, ja, was das für ein Geschenk ist. Ein Geschenk der Liebe Gottes, was sich da abgespielt hat in der Krippe und am Kreuz. Beides gehört zusammen. Wie schön, dass wir es heute so vor Augen stehen haben. Und John Stott, er schreibt auch ein Zitat, das mir hängen geblieben ist. Er schreibt dort, die christliche Gemeinschaft ist eine feiernde Gemeinschaft. Ja, Jesus, er lädt uns ein, mit ihm zu feiern, an seinen Tisch zu kommen. Und auf einmal wurde mir schlagartig diese Floskel, wir feiern heute das Abendmahl, mir wurde es völlig neu bewusst und rutschte es ins Herz. Wir dürfen es wirklich feiern. Abendmahl ist nicht nur was, was man noch so hinten dran hängt an den Gottesdienst und wo man am liebsten vielleicht wieder gehen wollen würde. Nein, wir dürfen es feiern. Wie schön, dass wir das hier so oft feiern und auch mit dieser Feier in das neue Jahr starten dürfen. Der vierte und letzte Punkt, Jesus, der Bruder. Jesus als Weg zum Vater, das lässt man sich ja gerne gefallen. Ewiges Leben, das nehme ich doch gerne mit. Doch der Jesus, der sich für uns hingegeben hat, der ruft uns auch in seine Nachfolge. Er mutet uns etwas zu. Komm, folge mir nach. Ja, der Ruf hat mich ergriffen und ich bin losgegangen. Klingt vielleicht erstmal ganz banal, aber irgendwie ist es das auch. Schritt für Schritt, Tag für Tag, Jahr für Jahr in der Nachfolge Jesu. Ich versuche dabei, möglichst nah an Jesus dran zu sein. Das gelingt nicht immer. Aber es gelingt dann, wenn ich Zeit für ihn einplane, wenn ich auf ihn höre, sein Wort lese und zu ihm bete. In dieser Nachfolge habe ich erlebt, wie Jesus, der mein Erlöser ist, auch immer mehr zu meinem Freund und Bruder wird. Und mit ihm an der Seite gelingt es auch dann, wenn es herausfordernd wird, wenn ich die Komfortzone verlassen muss. Denn Jesus, er fordert uns ja auch heraus. Um nochmal hier auf das Matthäus-Evangelium zu kommen, Kapitel 16, wer will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das wäre ein Thema für eine ganze Predigt. Und ich denke, das kann auch ziemlich anstrengend werden. Doch wenn ich mir vor Augen halte, was Jesus für mich getan hat, sein Kommen und sein Sterben, dann ja, kann es doch auch selbstverständlich sein, mein Weniges für ihn hinzugeben. Denn welche Erleichterung, wir müssen nicht sein Kreuz tragen, wir sollen unser Kreuz tragen. Und was das bedeutet? Für mich heißt es ganz grundsätzlich, nah an Jesus dran zu sein, Gottes Gebote, so gut es geht, zu achten, Sünde als Sünde zu benennen, denn das bedeutet Trennung von Gott und sein Wort als Richtschnur für mein Leben zu nehmen. Ganz konkret heißt es für mich, auf Gottes Reden zu hören und auch dieses zu befolgen, auch wenn es herausfordernd ist. Das ist mir hier in Gnadenthal passiert vor einigen Jahren im Haus der Stille, als Gott mich in die Ehelosigkeit rief, und so ist mein Weg ins Zölibat auch ein Weg des Gehorsams und der Kreuzesnachfolge. Aber mit Jesus an der Seite und mit vielen tollen Geschwistern, ich glaube, da geht das. Jesus, mein Bruder, der geht mit. Jesus, der Unbekannte, Jesus, der Persönliche, Jesus, das Sakrament und Jesus, der Bruder. Ich schließe mit dem Spruch für den heutigen Neujahrstag: Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen.